Und er hat festgestellt, dass die Menschen, die weiter 8 Stunden schlafen dürfen, bei denen bleibt alles optimal. Und bei denen, die nur 6 Stunden schlafen, wird alles von Tag zu Tag immer ein Stückchen schlechter. Bei denen, die 4 Stunden schlafen, wird alles auch schlechter und zwar doppelt so schnell.
Die Folge 131. Zu wenig Schlaf macht dumm und dümmer.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
Mehr erreichen und weniger tun. Mit ausreichend Schlaf ist das möglich. Doch dazu müssen wir unsere Zeitkultur ändern. Unnötige Anwesenheitspflicht und falsche Beleuchtung am Arbeitsplatz, Schichtarbeit, Sommerzeit, vernachlässigte Pausenkultur, ungünstig getimter Freizeitstress, zu helle Abende und viel zu früher Schulbeginn. Wir treiben routinemäßig Schindluder mit unserer inneren Uhr. Das macht schlapp, unglücklich, reizbar und ruiniert die seelische und körperliche Gesundheit. Mein heutiger Gesprächspartner, der Neurobiologe und Bestsellerautor Dr. Peter Spork, überträgt spannende wissenschaftliche Erkenntnisse aus der 2017 Nobelpreis gekrönten Wissenschaft der Chronobiologie sowie der Schlafforschung unterhaltsam, informativ auf unseren Alltag und unsere Arbeitswelt. Er zeigt, wie wir wieder im Einklang mit den biologischen Rhythmen leben und arbeiten und dabei fast beiläufig ausgeschlafener, zufriedener und leistungsfähiger werden. Dr. Peter Spork gilt, so sagt es der Deutschlandfunk, als einer der führenden deutschen Wissenschaftsautoren. Er studierte Biologie in Marburg und Hamburg und arbeitet seit 1991 als freiberuflicher Wissenschaftsjournalist, unter anderem für die Zeit, die FAZ, die Neue Züricher Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, für Geo Bild der Wissenschaft und die Riff Reporter. Zudem ist er Autor erfolgreicher Sachbücher, die in mehr als 10 Sprachen übersetzt wurden und hält Vorträge zu den Themen Schlafforschung, Chronobiologie und Epigenetik. Er sagt, lasst uns endlich aufhören, auch noch den Schlaf zu optimieren und 7 Tage pro Woche rund um die Uhr maximale Leistungsfähigkeit zu verlangen. Schlaf ist genauso wichtig wie Arbeit und Freizeit. Mit wenigen Änderungen am Tag finden wir die Ausgeschlafenheit zurück. Freuen Sie sich jetzt auf ein spannendes Gespräch über die Verbindung von Schlaf und Leistungsfähigkeit, das ich mit Peter Spork in seinem Büro in Hamburg führen durfte.
Dr. Spork, in Ihrem Buch Wake Up schreiben Sie, anhaltender Schlafmangel macht uns dumm und dümmer. Wir merken es nur nach kurzer Zeit nicht mehr. Was hat es damit auf sich?
Diese Aussage geht letztlich zurück auf eine ganz berühmte Studie von einem Schlafforscher aus den USA, David Dinges. Der hat mehrere Probanden 2 Wochen lang nur eine bestimmte Menge Schlaf zugemutet sozusagen. Also eine Gruppe durfte weiter 8 Stunden jede Nacht schlafen, eine Gruppe durfte nur noch 6 Stunden jede Nacht schlafen und eine Gruppe durfte nur noch 4 Stunden jede Nacht schlafen. Und dann hat er sich angeschaut, was passiert mit diesen Menschen eigentlich tagsüber, wenn sie weniger schlafen, als sie eigentlich brauchen. Das waren alles Menschen, die ungefähr 8 Stunden Schlaf brauchen, wie so der Durchschnittsmensch eigentlich. Und er hat dann gemessen, wie sind ihre Reaktionszeiten, können sie sich Dinge besser merken, wie ist ihre Stimmung, sind sie besser oder schlechter drauf. Und er hat festgestellt, dass die Menschen, die weiter 8 Stunden schlafen dürfen, bei denen bleibt alles optimal. Bei denen, die nur 6 Stunden schlafen, wird alles von Tag zu Tag immer ein Stückchen schlechter. Bei denen, die 4 Stunden schlafen, wird alles auch schlechter und zwar doppelt so schnell. Sie haben sogar einen Dosiseffekt. Also je weniger sie schlafen, desto dümmer werden sie, wenn man es sehr überspitzt formulieren kann. Sie werden aber nicht nur dümmer, sie werden auch reizbarer, sie werden unkonzentrierter, sie bekommen Gedächtnislücken. Und das Spannende, das wirklich Spannende bei David Hinges Studie war, dass er die Menschen gefragt hat, wie fühlen sie sich denn dabei? Und schon nach 2-3 Tagen haben die meisten seiner Probanden gesagt, ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich schlafe in Zukunft immer nur 4 Stunden oder ich schlafe in Zukunft immer nur 6 Stunden. Das heißt, man gewöhnt sich an diese Situation, zu wenig zu schlafen, jede Nacht ein bisschen zu wenig zu schlafen. Daran können wir uns hoffentlich gut gewöhnen, aber wir werden in Wahrheit immer dümmer und merken es noch nicht einmal. Und das, denke ich, ist tatsächlich etwas, was unsere Gesellschaft als Ganze, was vor allem auch die Leistungsträger in unserer Gesellschaft in großem Maß machen. Wir meinen alle, es ist möglich, jede Nacht ein bisschen zu wenig zu schlafen und meinen, wir könnten das wunderbar kompensieren, weil wir selber gar nicht merken, wie viel schlauer, wie viel kreativer, wie viel leistungsfähiger wir wären, wenn wir wirklich ausgeschlafen wären. Wir haben kein Sinnesorgan für chronischen Schlafmangel. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, Führungskräfte und Politiker stehen ja geradezu für zu wenig Schlaf. Man sagt Helmut Kohl und auch Barack Obama nach, dass sie nur mit 4 Stunden Schlaf ausgekommen sind oder auskommen. Da möchte ich gar nicht wissen, wie viele Stunden der aktuelle amerikanische Präsident schläft.
Der behauptet, 4 Stunden, er hätte immer nur 4 Stunden geschlafen. Er wäre so wichtig. Bei ihm sieht man ja auch sehr deutlich, glaube ich, was das für Folgen hat. Aber egal, ja. Also Sie haben völlig recht, gerade die Leistungsträger, auch Manager, Top-Manager, wo Sie fragen, finden Sie immer diese Aussagen, ich bin so wichtig, ich muss so viel arbeiten, je mehr ich arbeite, desto weniger kann ich schlafen. Ich habe einfach keine Zeit zu schlafen, aber das macht nichts, ich komme damit gut klar, ich kann das managen. Manager meinen ja immer, sie können alles managen. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Sie haben das auch bei Fernsehmoderatoren. Also Vorbilder in unserer Gesellschaft sind oft Menschen, die behaupten, sie sind so wichtig, dass sie weniger schlafen müssen. Und das ist, glaube ich, eine absolute Fehlentwicklung. Wir müssen wieder lernen als Gesellschaft, dass derjenige, der zugibt, offen zugibt, dass er gerne viel schläft, gerne ausgeschlafen ist, dass der das Vorbild ist, dass der sexy ist, in Anführungszeichen, dass Schlafen sexy wird wieder. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Steht wenig Schlaf vielleicht auch für eine besondere Art der Vitalität?
Genau. Also das ist völlig richtig. Das ist ein bisschen falsch verstandene Vitalitätsverständnis, dass man sagt, ich bin so fit, ich bin so rege, ich bin so leistungsfähig, ich brauche nicht so viel Schlaf, weil man eben, es herrscht
immer noch dieses, Schlafmützen.
Genau, es herrscht immer noch dieses Vorurteil, Schlaf ist vor allem dazu da, dass man regeneriert, dass man sich erholt. Und jetzt ist das der Umkehrschluss, je vitaler ich bin, desto weniger Erholung brauche ich, desto weniger belastet mich meine Arbeit sozusagen. Und je weniger die mich belastet, je besser ich mit ihr klarkomme, desto weniger Schlaf brauche ich. Aber das stimmt nicht. Schlaf hat eine ganz andere Funktion. Also erholen können sich auch, wenn sie sich aufs Sofa legen oder wenn sie meditieren. Dazu müssen sie nicht schlafen.
In Ihrem Buch erklären Sie uns auch, wie wichtig es ist, den richtigen Rhythmus zu finden, der durch den Wechsel von Tag und Nacht auch maßgeblich beeinflusst wird. Können Sie uns das etwas genauer erklären?
Ja, also es ist nicht nur so, dass wir ausreichend schlafen müssen, um gesund zu sein, um eben auch geistig voll leistungsfähig zu sein, weil das Gehirn tatsächlich den Schlaf ja vor allem braucht, um optimal zu arbeiten. Deshalb werden wir immer dümmer, wenn wir weniger schlafen. Wir müssen auch zur richtigen Zeit schlafen. Unser Körper muss einen Rhythmus haben. Also Vitalität heißt eben nicht, morgens aufzustehen, 8, 9, 10 Stunden auf höchstem Level durchzupowern und dann so ungefähr irgendwie wieder zu schlafen oder Freizeit zu machen und dann zu schlafen, sondern alle Prozesse des Lebens sind rhythmische Ereignisse. Sie unterliegen den Rhythmen zunächst der Natur. Die Natur gibt uns Rhythmen vor. Es gibt einen Wechsel aus Tag und Nacht. Es gibt einen Wechsel von Jahreszeiten. Es gibt einen Wechsel, auch kürzere Wechsel, dass man alle 90 Minuten am besten mal eine Pause macht. Sie kennen das. Kinofilme haben meistens nur eine Länge von 90 Minuten. Inzwischen werden sie oft länger, aber ursprünglich mal immer 90 Minuten. In Schulen hat man maximal Doppelstunden gemacht und danach eine Pause eingeführt. Das ist ein tiefer innerer menschlicher Rhythmus, dass man spätestens nach 90 Minuten eine Pause braucht. Und es gibt noch einen Rhythmus, dass man etwa alle 4 Stunden Hunger bekommt und eine größere Mahlzeit benötigt. Das sind alles Rhythmen, die unser Leben diktieren. Unterschwellig, intuitiv. Genauso gibt es natürlich einen ganz ausgeprägten Tag-Nacht-Rhythmus, der uns sagt, tagsüber können wir aktiv sein, leistungsfähig sein, sind wir wach, sind wir kreativ und nachts schlafen wir. Ganz einfach, sollten wir schlafen. Wir sind tagaktive Lebewesen. Und diese inneren Rhythmen werden von inneren Uhren vorgegeben. Und in jeder unserer Körperzellen tickt letztlich eine innere Uhr. Das ist so eine Art Uhrwerk, das sich ergibt aus einem Wechselspiel verschiedener Gene, die aktiv sind und sich gegenseitig beeinflussen. Dafür gab es im letzten Jahr den Medizin-Nobelpreis für Forscher, die dieses innere Uhrwerk erforscht haben, weil es für unsere Gesundheit, für unsere Leistungsfähigkeit so eine unerhört wichtige Bedeutung hat. Wenn ich also, selbst wenn ich versuche, ausreichend Schlaf zu bekommen, ich bin vielleicht ein Mensch, der 7 Stunden Schlaf braucht, wenn ich versuche, diese 7 Stunden zu bekommen, ich bekomme sie aber zur falschen Zeit, weil ich Nacht- und Schichtarbeiter bin oder weil ich eine Fernreise gemacht habe und plötzlich in Tokio irgendeinen Termin habe und ich schlafe völlig zur falschen Zeit, dann bin ich auch nicht optimal leistungsfähig, weil mein Körper ist, wenn ich versuche, einen Vortrag zu halten oder Verhandlungen zu führen mit Geschäftspartnern und mein Körper und mein Geist sind im Nachtmodus sozusagen, dann werden die Vertragsabschlüsse nicht so gut sein. Mein Vortrag wird nicht so brillant sein, weil mein Geist, mein Körper im Nachtmodus sind. Und das ist gemeint mit Rhythmus. Es ist unheimlich wichtig, dass wir die Rhythmen der Natur, die uns die Natur vorgibt, dass wir die berücksichtigen. Und unsere inneren Uhren, die ticken halt noch im Steinzeit, auf Steinzeitniveau. Die hat die Evolution entwickelt. Sie hat sie für Steinzeitmenschen entwickelt. Und unsere moderne Lebensweise hat mit der Steinzeitlebensweise überhaupt nichts mehr zu tun. Und Evolution ist halt langsam. Wir haben uns daran von den inneren Uhren her noch nicht angepasst. Das heißt, in unserer jetzigen Lebensweise, wo wir Rhythmen ignorieren, wo wir rund um den Globus jetten, wo wir nachts arbeiten, wo wir meinen, wir können abends schnell noch vorm Zu-Bett-Gehen helles Licht uns anschauen, dass wir in hell strahlende Computermonitore gucken, was für unseren Körper ja heißt, es ist noch Tag, der denkt, das ist das Sonnenlicht zum Beispiel. Mhm. Also und tagsüber sind wir immer in dunklen Büros. In der Steinzeit wären wir draußen gewesen. Heute sind wir tagsüber in dunklen Büros und wir halten uns nur abends im Freien auf, wenn wir Freizeit machen, wenn wir spazieren gehen, wenn wir mit Freunden im Park eine Runde kicken oder wenn wir joggen oder so. Das heißt, unsere Lebensweise hat mit der Art, wie unsere inneren Uhren ticken, oft gar nichts mehr gemein.
Läuft teilweise entgegengesetzt.
Sie läuft sogar teilweise entgegengesetzt. Wir machen den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag. Und das hat gravierende Auswirkungen auf unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Natürlich begünstigt es, dass wir wenig schlafen. Das ist logisch. Es sorgt aber auch für Verdauungsstörungen. Es sorgt für Kreislaufstörungen, für Herz-Kreislauf-Risiken. Es erhöht das Risiko für Stoffwechselkrankheiten. Sie werden eher dick. Sie altern schneller. Nicht umsonst. Wir haben eben schon über die Politiker gesprochen. Die Politiker, die zu wenig Schlaf bekommen, die haben nicht nur zu wenig Schlaf, die leben oft auch im falschen Rhythmus und beides, unabhängig voneinander, erhöht massiv das Risiko für Übergewicht. Und das sehen Sie bei Politikern fast immer, wenn die ins Amt kommen, wenn sie mehr Verantwortung übernehmen, wenn sie mehr arbeiten müssen, dann werden sie dick. Das haben sie ganz oft. Das hat auch damit zu tun, dass sie zur falschen Zeit arbeiten.
Es sind also nicht immer nur die Süßigkeiten auf dem Sitzungstisch.
Nein, Sie können Experimente mit Mäusen machen. Mäuse sind nachtaktive Tiere. Und Sie können ihnen genau das gleiche an Aktivität zumuten, dass sie die gleiche Zeit sich sozusagen im Laufrad bewegen können und genau die gleiche Menge an Nahrung geben. Alles ist gleich. Nur die einen sind tagswach und die anderen sind nachts wach. Und dann werden Sie feststellen, die zur falschen Zeit wach sind, bei Mäusen eben tags, die werden ganz dick und entwickeln einen Diabetes, eine Stoffwechselkrankheit. Obwohl alles gleich ist, nur dass das zur falschen Zeit passiert. Und das ist auch völlig logisch, weil jetzt nehmen wir wieder den Menschen, wenn sie nachts aktiv sind, stellt ihre Leber die falschen Enzyme bereit. Ihre Leber handelt so, als würden sie schlafen wollen und nichts essen. Nachts sollten wir fasten. Da kommt ja auch dieses moderne Intervallfasten her. Diese langen Fastenphasen sind sehr gesund und die sollten nachts sein, weil unser ganzer Körper, auch unser Darm, unsere Muskulatur, unser Fettgewebe, alles ist darauf ausgerichtet, dass man nachts keine Energie aufnimmt, sondern dass man Energiespeicher entleert. Dass man fastet nachts. Und wenn Sie Nachtarbeit machen und nachts plötzlich essen oder wenn Sie nach Tokio geflogen sind und dann essen, wenn Sie eigentlich Ihr Körper im Nachtmodus noch ist, weil in Tokio dann Tag ist, dann bekommt Ihr Körper ein Problem, weil er plötzlich Energie speichern muss, wenn er eigentlich darauf eingestellt ist, aus seinen Speichern Energie freizusetzen. Und wenn Sie das immer wieder machen, macht es Sie krank. Sie kriegen eine Fettleber, Sie kriegen eben Diabetes, Sie werden dick, Sie altern schneller, weil es für den Körper Stress ist. Und Stress lässt sie immer, Dauerstress, toxischer Stress lässt sie schneller altern. Und all diese Sachen kommen zusammen, eben zusammen mit dem Schlafmangel, den sie dann auch haben. Und sie haben es bei Topmanagern oft, dass die das versuchen zu kompensieren. Die achten sehr auf ihre Gesundheit, sind sehr kontrollierte Menschen. Die laufen im Zweifel einen Marathon oder so und sind deshalb noch sehr schlank. Also Politiker lassen sich da, glaube ich, in aller Regel mehr gehen. Aber so jemand wie Barack Obama hat da auch sehr darauf geachtet, dass er eben nicht dick wird. Aber das heißt noch lange nicht, dass es gesund ist.
Viele Leistungsträger können ja einfach nicht vermeiden, dass sie zwischen den Kontinenten hin und her jetten. Die müssen mit der Zeitumstellung leben. Was sagen Sie denen, wie können die diese Zeitumstellung am besten kompensieren oder am besten für sich auffangen?
Also das ist individuell verschieden. Wir Menschen sind nun mal verschieden. Manche kommen damit auch relativ gut klar. Es ist tatsächlich so, je jünger man ist, desto besser kann man das alles kompensieren. Die inneren Uhren ticken dann auch sehr viel deutlicher, haben eine sehr stabile Rhythmik und lassen sich nicht so leicht stören. Weil das Problem kommt in dem Moment, eigentlich die großen Gesundheitsprobleme kommen dann, wenn die inneren Rhythmen im Körper gegeneinander anfangen zu arbeiten und nicht mehr synchron arbeiten. Und je stabiler die Rhythmik ist, desto weniger anfällig ist sie für Störungen, wie zum Beispiel durch Fernreisen. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich, ich muss dafür sorgen, dass ich einen möglichst guten, stabilen inneren Rhythmus habe. Das heißt, ich sollte tagsüber, also jetzt, solange ich noch nicht verreist bin, tagsüber viel nach draußen gehen, an die frische Luft gehen, ans Tageslicht gehen. Ich sollte vor allem tagsüber essen, vor allem tagsüber körperlich aktiv sein, Sport machen und nicht zu viel Aktivitäten und Lichteinflüsse in die Nacht verlagern. Das sorgt dann dafür, dass ich einen stabilen Rhythmus habe und dann komme ich auch mit Fernreisen besser klar. Und dann kann ich natürlich noch ein bisschen tricksen. Ich kann das Licht für mich benutzen. Wenn ich zum Beispiel weiß, es steht eine Fernreise an nach Osten, dann muss es das Ziel sein, dass meine innere Rhythmik sich schon im Vorfeld beschleunigt, weil dort ich muss die Uhr ja vorstellen, sozusagen. Im Osten geht die Sonne ja früher auf. Und das kann ich tatsächlich erreichen, indem ich in den Tagen davor ganz gezielt morgens ans Tageslicht gehe und abends lieber meine Sonnenbrille aufsetze, wenn ich nach draußen gehe. Ich kann sogar früh morgens im Winter, wenn es noch draußen dunkel ist, kann ich Lichttherapielampen einsetzen und Lichtduschen nehmen durch Lichttherapielampen. Das machen manche Manager schon ganz gezielt. Und damit stelle ich meinen Rhythmus sozusagen schon ein Stück weit vor. Und er ist schon so halb in Tokio angekommen. Das kann man machen. Und umgekehrt, wenn man jetzt von Deutschland nach irgendwie Amerika oder so fliegt, da muss es ja das Ziel sein, den inneren Rhythmus zu verlangsamen. Dort geht die Sonne ja später auf. Und da sollte ich genau das Gegenteil machen. Da sollte ich gucken, dass ich morgens Licht vermeide. Morgens nur Sonnenbrille, keine Tageslichtlampen, keine hellen Computermonitore. Die lieber abdimmen und eher rötlichen Farbton einstellen, so wie man das sonst abends eigentlich hat, bei diesen Smartphone-Apps zum Beispiel. Und dafür aber abends ein ganz helles Licht. Viel abends spazieren gehen, ans Tageslicht gehen oder in helle Computermonitore gucken oder sogar aktiv Tageslichtlampen benutzen, Lichttherapielampen benutzen. Dann verstellt sich die innere schon so ein bisschen so, als wäre sie in New York. Und vielleicht eine Ergänzung noch. Wenn ich dann vor Ort bin, nach der Reise, ist es auch ganz wichtig, wenn die Reise kurz war, sollte ich versuchen, den Rhythmus gar nicht umzustellen. Dann sollte ich versuchen, lieber meine Geschäftstermine dann hinzulegen, wenn das geht, wo ich in meiner Heimat, in Deutschland, meine Aktivitätshochs habe. Wenn ich länger vor Ort bleibe, dann sollte ich vielleicht wirklich 1-2 Tage früher anreisen. Wenn es ein wichtiger Termin ist, dann sollte ich mir die Zeit auch nehmen. Es kann ja die Existenz eines Unternehmens davon abhängen. Und dann ist es doch nicht schlimm, wenn man 1-2 Tage vorher anreist. Dann nimmt man sich vielleicht Arbeit mit und reist vorher an. Und vor Ort ganz viel nach draußen gehen. Ganz viel an die neue Zeit anpassen. Also, und nicht in geschlossenen Räumen aufhalten. und möglichst schon morgens vielleicht eine Runde joggen oder so. Zumindest, wenn man nach USA gereist ist. Wenn man nach Peking gereist ist, sollte man nicht zu früh morgens joggen gehen. Das könnte sogar, das liegt sogar zur falschen Zeit sein. Dann vielleicht um die Mittagszeit joggen gehen. Und dann passt man sich sehr viel schneller an.
Sie sprachen es gerade an, dass man bei Kurzreisen vielleicht versucht, im alten Rhythmus zu bleiben. Und gibt es ja auch sehr viele, die jetten von Ost nach West.
Piloten zum Beispiel, ja. Oder so. Also, oder eben auch wirklich Geschäftsreisen, die ständig irgendwo um den Globus jetten. Bei denen ist es tatsächlich so, dass die eigentlich versuchen sollten, einen konstanten Rhythmus einzustellen und diesen Rhythmus beizubehalten. Das heißt, die sollten sich fast abkoppeln von den äußeren Tag-Nacht-Signalen, weil die sind total verwirrend für die inneren Uhren, weil sie sind ja immer irgendwie verkehrt. Das machen teilweise tatsächlich auch Leistungssportler, die viel hin und her reisen müssen, dass sie ganz gezielt Licht duschen aus Lichttherapielampen zu bestimmten Zeiten nehmen und zu anderen Zeiten Sonnenbrillen aufsetzen. Das Licht ist sozusagen der wichtigste Zeitgeber für unsere inneren Uhren. Wir haben spezielle Sinneszellen in der Netzhaut des Auges, sogenannte Melanopsin-Zellen, die reagieren vor allem auf dieses kaltweiße Licht, also mit einem hohen Blaulichtanteil. Das Licht ist nicht blau, aber wenn man nur dieses eine Frequenzspektrum nehmen würde, dann wäre es blau. Also aggressives, kaltweißes Licht, wie es die Sonne abstrahlt, wenn nicht gerade Sonnenuntergang ist, also die Sonne sozusagen morgens und mittags abstrahlt. Und wie es zum Beispiel auch solche LED-Lampen oder eben Lichttherapielampen abstrahlen. Und dieses Licht, auf das reagieren unsere inneren Uhren besonders sensibel. Und das ist für unsere inneren Uhren das Signal, es ist Tag. Und wenn es dunkel ist oder nur Kerzenschein, also dunkles, rötliches Licht ist, abgedimmte Halogenlampen oder so etwas, dann ist es Nacht für unsere inneren Uhren. Und das kann man nutzen. Man kann also gezielt, man kann sich sagen, ich will immer, dass es zu dieser bestimmten Uhrzeit, und zwar meine ich jetzt nicht die Uhrzeit vor Ort, wenn ich rumreise, wechsle ich ja ständig die Zeitzonen, sondern zu meiner persönlichen inneren Uhrzeit, dass es da Tag ist. Und dann sollte ich immer möglichst Lichtduschen nehmen, dann sollte ich meine Mahlzeiten einnehmen, dann sollte ich körperlich aktiv sein und dann eine andere Zeit wählen, wo es für mich biologisch Nacht ist. Und da sollte ich, wenn ich rausgehen muss, eine Sonnenbrille aufsetzen, sollte ich eben helles, aggressives Kunstlicht vermeiden, sollte weniger Mahlzeiten zu mir nehmen und wenn dann nur leichte Mahlzeiten. Wenig Kohlenhydrate auch, weil die sofort meinen Zuckerstoffwechsel durcheinander bringen, denn das Insulin hochjagen, das verstellt die innere Uhr auch sehr schnell. Und sollte auch insgesamt weniger aktiv sein. Und wenn ich das versuche einzuhalten, das geht natürlich nicht immer, man macht immer Kompromisse, ist auch nicht schlimm, wir sind biologische Wesen, wir können viel auch tolerieren. Wenn ich sehr ausgeschlafen bin und insgesamt einen halbwegs stabilen Rhythmus habe, dann kann ich auch mal nachts einen Termin wahrnehmen und nachts, also in meiner biologischen Nacht, leistungsfähig sein. Es kann ja sein, dass das dann in Tokio gerade der Tag ist. Und wenn ich ein Mensch bin, der viel auf ausreichend Schlaf achtet und der immer versucht, auf eine stabile Rhythmik zu achten, dann macht es mir überhaupt nichts aus, auch mal mitten in der Nacht voll da zu sein, präsent zu sein. Wir kennen den Zustand nur kaum, weil wir alle so chronisch unausgeschlafen sind. Wir denken, wir können das überhaupt nicht. Aber das stimmt gar nicht. Also wir können eine Menge ab. Wir sind ja Lebewesen. Wir wären ja längst ausgestorben, wenn wir das nicht könnten. Aber mit so ein paar Regeln können wir das natürlich unterstützen.
Ja, Sie sprachen gerade schon die Piloten an, die können Sie es ja auch bei Langstreckenflügen oft nicht aussuchen. Aber auch die Schichtarbeiter haben ja genau dieses Problem. Und die Schichten wechseln ja auch permanent. Das will ja nicht jemand immer jede Nacht arbeiten.
Nein, gibt es fast nicht. Es gibt natürlich Menschen, die arbeiten nur nachts. Die stellen ihren Rhythmus irgendwann tatsächlich auch ein Stück weit um. Und das ist dann im Grunde wieder gesünder, als eine Wechselschicht. Aber das Normale im Nacht- und Schichtbetrieb ist tatsächlich, sind rotierende Wechselschichten. Sie wechseln zwischen Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und das erhöht das Risiko für praktisch jede Krankheit. Es verringert die Lebenserwartung. Es ist wirklich ein Riesenproblem. Je jünger Sie sind, desto besser kommen Sie damit klar. Aber wenn Sie älter werden, dann kommen die ganzen Gesundheitsprobleme. Und das ist tatsächlich ein Riesenbereich im Bereich dieser Chronobiologie, die sich mit diesen inneren Uhren beschäftigt, diese Wissenschaft, was man tun kann, um Nacht- und Schichtarbeit verträglicher zu machen. Und da gibt es inzwischen eine Menge gute Vorschläge. Zum Beispiel sind Menschen chronobiologisch unterschiedlich. Manche Menschen sind eher Eulen, eulenhafte Menschen, das sind Spätschläfer. Die gehen abends spät ins Bett und schlafen lang und gerne in den Morgen hinein. Deshalb werden sie auch als Langschläfer bezeichnet, aber sie brauchen gar nicht mehr Schlaf. Also sie schlafen nicht länger als die anderen Menschen, sie schlafen nur später. Sie haben eine relativ langsam tickende innere Uhr, so dass sie sich sozusagen verzögert in den äußeren Tag einbetten. Es dauert lange nach Sonnenuntergang, nach dem Dunkelwerden, bis sie wirklich schläfrig werden. Es ist ja ein Trugschluss, dass wir meinen, wir müssen einschlafen, wenn die Sonne untergeht und aufstehen, wenn die Sonne aufgeht. Das ist ja nicht so. Dann würden wir ja auch im Winter viel, viel mehr schlafen als im Sommer. Sondern unsere innere Uhr stellt sich letztlich, richtet sich danach aus, ungefähr wann die Sonne im Zenit steht, wann der höchste Sonnenstand ist. Und je nachdem, wie unsere innere Uhr biologisch gebaut ist, tun wir das schneller oder langsamer. Und dann die einen werden dann abends halt schon um 9 oder 10 Uhr müde und die anderen eben erst um 1, 2, 3 Uhr. Und das sind eben die einen, die im Extrem erst um 4 Uhr nachts ins Bett gehen, wenn man sie lässt. Das sind die Eulen. Die anderen, die stehen um 4 Uhr nachts schon auf. Das sind die Lerchen. Und die große Mehrheit der Menschen, die ist dazwischen. Das sind Durchschnittschronotypen. Das ist so wie mit der Schlafdauer. Die meisten brauchen 8 Stunden, manche reichen 6, manche brauchen aber auch 10 Stunden. So ist es mit dem Chronotyp auch. Die meisten Menschen, der Durchschnittsmensch in Deutschland, der würde eigentlich, wenn man ihn lässt, schlafen von Mitternacht bis 8 Uhr. Was für die meisten Arbeitszeiten auch zu spät ist. Aber das ist ein anderes Problem, da können wir ja auch noch drüber reden. Jetzt kommen wir zur Nacht- und Schichtarbeit. Wenn ich das jetzt weiß, dass die Menschen unterschiedliche Chronotypen haben, dann weiß ich auch, dass jemand, der eher ein Spätschläfer ist, eher eine Eule ist, dass der mit Nachtschichten gar kein so großes Problem hat, aber mit Frühschichten ein massives Problem hat. Eine Frühschicht ist eigentlich dann, wenn er am liebsten schlafen würde. In der Nachtschicht ist er sowieso noch wach und fit. Die Lerche, der Frühaufsteher, der hat das gegenteilige Problem. Für den ist die Nachtschicht eine Katastrophe und die Frühschicht ist für ihn perfekt. Der steht ja eh früh auf, braucht noch nicht mal einen Wecker klingeln, stellen so ungefähr. Und das kann man nutzen. Und das ist tatsächlich auch schon wissenschaftlich untersucht, in einer Modellstudie mit ThyssenKrupp, in der Firma ThyssenKrupp gemacht worden. Wenn Sie jetzt den Lerchen, die Nachtschicht sozusagen verbieten und oder Sie sagen ihnen einfach, wechselt nur noch zwischen Frühschicht und Spätschicht und den Eulen sagen, wechselt nur noch zwischen Spätschicht und Nachtschicht, dann schlafen diese Menschen jede Nacht 20 Minuten mehr. Das ist unheimlich viel. Und ihr Wohlbefinden steigt massiv. Also sie sind einfach besser drauf, sie fühlen sich wohler, sind seltener krank. Und als Arbeitgeber würde ich sowas sofort versuchen umzusetzen, da in dieser Richtung auch mal experimentieren. Ich würde vielleicht auch insgesamt die Arbeitszeit reduzieren bei vollem Lohnausgleich, weil Menschen, die die Schicht- und Nachtarbeit machen, einfach einen gestörten Schlaf haben. Das heißt, die müssen mehr Pausen haben, die müssen längere Pausen in den Schichtwechseln haben, damit sie ausschlafen können. Und wenn sie genug Schlaf haben, dann macht ihnen die Schichtarbeit auch nicht so viel aus. Und da hätte man als Arbeitgeber mit Sicherheit auch finanziell etwas von, weil der Krankenstand würde total sinken. Also man weiß, bei Nacht- und Schichtarbeit ist der Krankenstand immer extrem hoch. Wenn sie jetzt sagen, okay, ihr müsst nur noch 30 Stunden oder vielleicht sogar nur noch 28 Stunden jede Woche arbeiten, ihr seid ja einer extrem außergewöhnlichen Belastung ausgesetzt. Dafür, ich zahle euch aber euer Gehalt weiter, natürlich, dass die nicht dann meinen, sie müssen im Schichtwechsel eine andere Arbeit nehmen, um das auszugleichen. Dann wird der Krankenstand sinken und die Menschen werden bessere Arbeit machen. Sie werden auch weniger Fehler machen und so. Das zahlt sich aus. Es gibt auch Unternehmen, die probieren das aus. Und man sieht, gerade bei extrem belastenden Arbeiten macht das total viel Sinn.
Gibt es überhaupt eine Chance, aus einer Eule eine Lerche zu machen oder umgekehrt? Weil ich habe bei mir selbst erlebt, früher immer gerne lange geschlafen und dann waren die Kinder da und dann war morgens um 6 oder 6:30 war die Nacht zu Ende. Ja. Und heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, lange zu schlafen. Ja.
Es sind tatsächlich zwei Prozesse, die Sie anfangen. Sie haben das wunderbar erklärt. Zum einen ist das Tempo unserer inneren Uhr tatsächlich durch Gene vorgegeben. Wir haben es geerbt von unseren Eltern. Und man sagt, einmal Eule, immer Eule, einmal Lerche, immer Lerche. Man kann den Chronotyp tatsächlich sich nicht daran gewöhnen. Dadurch, dass man immer früh aufsteht, wird man plötzlich von der Eule zur Lerche. Das geht nicht. Es gibt aber auch einen altersabhängigen Prozess. Also das Alter verändert auch den Chronotyp.
Das wollte ich jetzt nicht hören.
Aber das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Als Jugendliche mit Einsetzen der Pubertät bis so ungefähr Mitte 20 werden aus den Eulen sozusagen Monstereulen und sogar die Lerchen werden zu Eulen. Und wenn man dann wieder älter wird, dann wird man wieder mehr zu Lerchen, dann wird man wieder lerchenhafter. Das ist sehr gut untersucht und da gibt es viele Studien, die das zeigen. Und das ist ja auch einer der Gründe, deshalb fordern viele für Jugendliche einen späteren Schulbeginn, weil Jugendliche nun mal chronobiologisch sehr verzögert ticken. Und die kleinen, ganz kleinen Kinder sind alle noch Lerchen. Also da leiden dann die jungen Eltern tatsächlich drunter. Die müssen dann, weil die eigentlich noch jung sind und eher noch eulenhaft sind. Aber ich kann tatsächlich das nicht mit Gewalt verstellen, diesen Chronotyp. Ich kann ihn ein bisschen austricksen. Wie ich eben das schon beim Jetlag gesagt habe. Ich kann natürlich morgens immer, wenn ich eher eine Eule bin und ich habe Probleme mit dem frühen Aufstehen, ich muss aber früh bei der Arbeit sein, dann kann ich tatsächlich versuchen, jeden Morgen eine Lichttherapielampe auf den Schreibtisch oder auf den Frühstückstisch zu stellen, morgens gezielt Lichtduschen zu nehmen. Damit tue ich ja ein bisschen so, als wäre ich in einer anderen Zeitzone. Die Sonne würde früher aufgehen. Also im Winter die Lichttherapielampe, im Sommer könnte ich auch versuchen, zu Fuß zur Arbeit zu gehen und keine Sonnenbrille aufsetzen und dann eine Lichtdusche praktisch zu nehmen. Dann bin ich früh körperlich aktiv. Ich habe früh eine Lichtdusche oder ich gehe mit dem Hund spazieren vor der Arbeit. Solche Sachen. Das sagt der inneren Uhr, dass sie sich nach vorne stellen soll. Im Gegenzug muss ich natürlich gezielt abends Licht vermeiden. Wenn ich dann im Biergarten sitze, muss ich halt mal die Sonnenbrille aufsetzen, auch wenn es dumm aussieht. Aber genau, das hilft einem dann schon ein bisschen. Das Problem ist dabei, wenn Sie es nur einmal nicht machen, dann fällt Ihre innere wieder in einen anderen Modus zurück. Das heißt, Sie müssen es im Grunde jeden Tag machen, damit Sie am nächsten Morgen leichter morgens in die Gänge kommen. Aber weil sie simulieren sich im Grunde ein Leben in einer anderen Zeitzone. Und sobald sie das lassen, flippen sie zurück in ihren biologischen Rhythmus.
Das klingt alles schon ziemlich anstrengend.
Ja, also besser, es ist sicherlich sinnvoller, das sagen auch die Chronobiologen,
nicht dagegen anzuarbeiten,
Arbeitszeiten zu flexibilisieren, zu schauen, dass man tatsächlich später mit der Arbeit beginnt, länger schlafen kann. Ich meine, kleine Kinder, die in die Schule müssen, das geht dann natürlich nicht, da muss man vielleicht tagsüber mal ein Powernapping machen. Da muss man dann seinen Schlaf, den Schlafmangel, den man hat, weil man morgens zu früh aufstehen musste, den muss man tagsüber versuchen nachzuholen und oder so. Das geht auch, das ist überhaupt kein Problem.
Ja, es gibt ja noch ganz andere witzige Formen des Schlafens. Von einem der weltbesten Fußballer, Cristiano Ronaldo, weiß man, dass er nicht am Stück schläft, sondern eine Schlafenszeit von 5x90 Minuten einhält. In den meisten Fällen ist das in einem normalen Arbeitstag überhaupt nicht durchzuführen. Da muss man schon Profifußballer oder Cristiano Ronaldo sein. Was bringen solche Effekte?
Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Dr. Peter Spork über den Schlaf und die Leistungsfähigkeit. Die Frage über den Sinn oder den Unsinn der Schlafgewohnheiten des Fußballstars Cristiano Ronaldo, der angeblich 5x täglich 90 Minuten schläft, diese Frage beantwortet Dr. Spork im zweiten Teil dieser Doppelfolge in der nächsten Woche. Außerdem geht es dann um den Mittagsschlaf und wir sprechen über die Auswirkungen der Sommerzeit und der ständigen Zeitumstellungen auf unsere Leistungsfähigkeit. Seien Sie gespannt, denn es ist nicht ganz so einfach, die Zeitumstellung abzuschaffen und nur noch in der Sommerzeit zu leben. Wir zahlen dafür einen hohen Preis. Die Links und Informationen zu meinem Gast finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 131. Damit kommen wir zum Ende. Ich wünsche Ihnen in dieser Woche genügend Schlaf für optimale Leistungen. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute stammt es von dem Erfinder der Anästhesie, Karl Ludwig Schleich. Der Schlaf sei das tägliche Brot deiner Seele.
gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring, und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.